Deutschlandfunk Kultur heute.
Für Blockbuster-Freunde kam Weihnachten dieses Jahr ja schon gut eine Woche früher. Am 19. Dezember ist Star Wars Episode 9 in Deutschland angelaufen. Wie viele Zuschauer dieser Film noch bis Silvester in die Kinos locken wird, das bleibt abzuwarten. Wir wissen aber schon, welches die umsatzstärksten Filme bis zum Herbst waren. Das waren in Deutschland ziemlich erwartbar die Realverfilmung von Der König der Löwen und der Superheldenfilm Avengers Endgame, beide aus dem Hause Disney. Mehr als 5 Millionen Zuschauer wollten diese Filme jeweils sehen. Aber natürlich sind viele Zuschauer keine Garantie dafür, dass der Film auch tatsächlich gut ist. Welche Filme 2019 beeindruckend waren und welche Entwicklungen die Filmwelt in Deutschland ansonsten geprägt haben in diesem Jahr, darüber habe ich mit unserem Filmkritiker Rüdiger Suchsland gesprochen. Frage an ihn: Welcher deutsche Film ist Ihnen denn aus diesem Jahr besonders im Gedächtnis geblieben?
Ja, es ist interessant. Es ist nämlich ein Filmjahr gewesen, was vielleicht nicht so viele Höhepunkte hatte, so markante Filme wie andere Jahre. Aber im deutschen Film, da tut sich schon was Neues. Gerade bei den Jüngeren, nicht bei den ganz bekannten Filmemachern, sondern es gibt eine ganze Reihe, interessanterweise auch alles junge Frauen, die mit ihren ersten Filmen, manchmal auch zweiten Filmen, so nach vorne kommen. Und natürlich muss man über Nora Finkscheid sprechen, über den Systemsprenger. Das war so einer der frühen Erfolge des Jahres, bei der Berlinale gleich einen Preis gewonnen, jetzt für einen Oscar nominiert, auch ansonsten schon preisgekrönt. Mhm. Und mir besser gefallen hat fast noch der Film Das melancholische Mädchen. Das war der Sieger des Saarbrückener Max-Ophüls-Festivals. Susanne Heinrich heißt die Regisseurin, die studiert noch an der Berliner Filmhochschule DFFB. Dann gibt es einen anderen Film aus München, der heißt Mein Ende, dein Anfang. Das ist so ein Liebesthriller, achronologisch erzählt mit ganz tollen Schauspielern, insbesondere Saskia Rosendahl.
Jetzt haben Sie gerade Das melancholische Mädchen erwähnt. Was hat Ihnen denn daran so gut gefallen?
Naja, das ist das, was das deutsche Kino eigentlich sonst viel zu selten ist. Das ist nämlich erstens ein witziger Film und zweitens ist es ein intelligenter, wenn nicht sogar intellektueller Film. Also ein Film, der durchaus ein Publikum möchte, was ein bisschen was von Kino versteht, was vielleicht auch mal ein Sachbuch liest und was sich so ein bisschen einfach gerne über die Welt nachdenkt und über die Welt was Neues erzählen lässt vom Kino. Das ist ein Film über eine junge Frau, die sozusagen in verschiedenen Stationen, in Szenen, die teilweise zusammenhängen, teilweise auch vollkommen unzusammenhängend sind, durch ihr Leben begleitet wird. Und das sind Dinge wie eine Geburtsvorbereitung, wie ein Besuch beim Arzt. Das ist aber auch, wenn sie mit einem Liebhaber zu Hause im Bett ist. Es ist auch, wie sie fotografiert wird, wenn sie durch die Straßen geht. Es gibt alle möglichen Alltags- und weniger alltägliche Situationen.
Mhm. Und das hat Sie auch vom Ästhetischen her beeindruckt?
Ja, das ist insbesondere ein guter Film, weil er seine Künstlichkeit, Filme sind ja immer künstlich. Und dieser Film jetzt, Das melancholische Mädchen, das stellt gewissermaßen seine Künstlichkeit aus. Das erzählt uns also dauernd, lieber Zuschauer, was du hier siehst, das ist jetzt nicht echt, aber das macht auch gar nichts. Denn so geht es uns ja auch im Theater oder in der Oper, wo alle Menschen plötzlich singen. Ja, keiner verlangt, dass das echt ist.
Oder bei Brecht zum Beispiel, der es ganz deutlich macht.
Genau, man kann hier natürlich auch mit dem Begriff des Verfremdungseffekts dann an diesen Film herangehen. Das melancholische Mädchen, das ist sehr gut. Aber das Interessanteste eigentlich an dieser Entwicklung ist, wie verschieden diese Filme sind. Weil nämlich natürlich, der Systemsprenger ist ein eher naturalistischer Film, könnte man sagen. Und Mein Ende, dein Anfang ist dann wieder ein Film, der einerseits schon ein realistisches Setting hat, aber dann wird er, wenn man so will, ganz unrealistisch erzählt. Ich habe gesagt, achronologisch. Das heißt, im gewissen Sinn fängt er mit dem Ende zumindest einer Episode an. Und dann gibt es Rückblicke und gleichzeitig wird es dann schon chronologisch auch weitererzählt. Das heißt, der Film springt hin und her und dadurch lässt er uns die Wirklichkeit viel weniger selbstverständlich sehen, als wir das gewohnt sind.
Lassen Sie uns den Kreis ein bisschen aufmachen, weg von den deutschen Filmen hin zum internationalen Filmmarkt. Welche Filme haben Sie da besonders beeindruckt letztes Jahr oder dieses Jahr gerade noch?
Also es gab insbesondere ein paar Filme aus Europa. Natürlich ist es so, dass Frankreich ein Land ist, das man eigentlich jedes Jahr nennen kann auf so eine Frage. Mir hat besonders hier ein Film gefallen, der auch wieder von einer jungen Frau ist und auch wieder ein Erstlingsfilm. Das scheint so ein bisschen der Trend zu sein. Der hat in Cannes einen ganz großen Preis bekommen, heißt Atlantique. Mati Diop ist die Regisseurin, eine Französin mit afrikanischen Wurzeln. Und die hat einen Film gedreht, der vor allem in Dakar spielt und der in Dakar ein bisschen die Perspektive derjenigen hat, die nicht fliehen mit dem Schiff übers Meer, vielleicht nach Europa kommen. kommen oder sterben, sondern der die Positionen einnimmt von denjenigen, die da bleiben. Und er hat insbesondere auch ästhetisch enorm beeindruckt. Also Atlantique von Mati Diop ist da unbedingt zu nennen. Es gibt einen zweiten europäischen Film, der aus Ungarn kommt. Der heißt Sunset. Das ist so mein persönlicher Lieblingsfilm dieses Jahres. Laszlo Nemes ist der Regisseur. Der ist bekannt geworden vor ein paar Jahren durch ein Drama, der auch sehr ungewöhnlich gefilmt, im Konzentrationslager. Son of Saul hieß das. Und jetzt erzählt er eine Geschichte einer Frau, die permanent begleitet wird, die fast immer im Film ist, aus dem Jahr 1913. Es ist eine fiktive Geschichte, aber sie spielt natürlich Budapest 1913, also kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, der dann unter anderem ja auch das K&K, Königreich der Habsburger, Österreich-Ungarn zerschlagen hat. Das heißt, es spielt in einer Endzeit und erzählt von einem Untergang. Und man bemerkt hochinteressante Parallelen zur Gegenwart, obwohl es ein historischer Film ist.
Jetzt ist ja gerade insgesamt die große Zeit der Neuanfänger. Das Alte geht zu Ende, das Neue beginnt. So einen Fall hatten wir auch bei der Berlinale dieses Jahr. Dieter Koslik, der Chef der Berlinale, geht nach 18 Festivaljahren. Was hinterlässt er?
Naja, er hinterlässt erstmal ein Festival, was sehr stark von ihm persönlich geprägt ist, was total seine Handschrift im Guten wie im Schlechten trägt. Und die neuen Leiter, die das jetzt übernehmen, die haben schon in den ersten Schritten daran gearbeitet, das ein bisschen zu verändern. Also ganz eindeutig auch gegen die Koslik-Handschrift zu arbeiten, das kann man so sagen. Denn was eine der ersten Maßnahmen der neuen Leiter war, der Übergang war nicht ganz reibungslos, kann man sagen, weil sich Dieter Koslik, glaube ich, sehr schwer getan hat, diese Position zu verlassen. Dafür war er halt auch sehr lange da. Und eine der ersten Maßnahmen war, dass die neuen Leiter, Carlo Schadrian, der künstlerische Leiter, und Mayet Riesenbeck, die als Geschäftsführerin die finanzielle Verantwortung trägt, die haben als erstes mal die Lieblingsreihe von Dieter Koslik gestrichen, das kulinarische Kino, was auch so ein Alleinstellungsmerkmal der Berlinale war. Das will man nicht mehr, also Chefköche, die First Class eingeflogen werden und dann werden sehr teure Karten verkauft für 5-Gänge-Menüs und Kino. Dann hat man auch die Natives-Reihe gestrichen, weil man schon der Meinung war, dass die indigenen Völker der verschiedenen Kontinente, wenn die Filme machen, Angehörige dieser Völker oder Filme über sie gemacht werden, dass man die dann nicht in so ein Ghetto sperren muss, sondern dass man das doch in die anderen Reihen integrieren kann, wenn die Filme gut genug sind. Und wenn sie nicht gut genug sind, muss man die vielleicht gar nicht zeigen. Das Haupterbe nämlich von Dieter Kosliks Berlinale ist, dass die Berlinale insgesamt im Vergleich zu den Wettbewerbern, zu Cannes, zu Venedig, auch Locarno, San Sebastian, ein bisschen an Profil verloren hat, auch, glaube ich, ein bisschen an Qualität verloren hat. Und im Unterschied zu diesen anderen genannten Festivals laufen bei der Berlinale sehr, sehr viele Filme. Nicht wenige Beobachter finden viel zu viele Filme. Es sind ungefähr 400, während in Cannes und Venedig ungefähr 100 bis 120 laufen. Das heißt, der einzelne Berlinale-Film ist viel weniger wert. Und man muss abwarten, ob die neuen Leiter jetzt das auch ein bisschen zurückstutzen. Ich könnte mir vorstellen, das werden sie über lang oder kurz auf alle Fälle machen. Mhm. Weniger Filme zeigen.
Dass Filme generell zeigen, Kino ist auch generell noch ein großes Stichwort für einen Konflikt, der jetzt auch schon eine Weile schwelt, zwischen dem Kino und den Streaming-Anbietern, also Netflix, Amazon und so weiter. Gab es da dieses Jahr nochmal neue Entwicklungen? Hat sich da was getan?
Ja, also man kann sicher sagen, dass diese Streaming-Dienste insgesamt jetzt zu einem Teil der Branche und der Filmindustrie geworden sind. Man hat sich gewissermaßen an sie gewöhnt. Sie sind schon immer noch ein bisschen die Neuen. Man weiß nicht genau, wie die Geld verdienen, ob sie überhaupt Geld verdienen oder ob das alles Börsenblasen sind, weil es wird erstmal sehr viel investiert, sehr viel Schulden gemacht und wie das Geld wieder dann reinkommt, ist noch nicht so klar. Dann gibt es natürlich sehr große Unterschiede. Also ein Bewerber wie Amazon zum Beispiel, da ist das Film- und Streaming-Geschäft nur ein Teil eines ganz großen Geschäfts. Wir wissen, die liefern so ziemlich alles. Das heißt, die machen auch anders Einnahmen und das ist ein riesengroßes, viel breiter aufgestelltes Unternehmen. Netflix dagegen ist ein Unternehmen, was vollkommen nur Filme zeigt und zwar auch viele Eigenproduktionen und was deswegen auch sehr stark so ein bisschen der Hecht im Karpfenteich ist. Netflix versucht, das Kino, wenn nicht zu vernichten, aber doch zumindest einzuschränken. Sie sagen auch ganz offen, das Kino ist unser Gegner. Wir machen kein Kino, sondern jetzt gibt es Netflix. Und das führt natürlich zu bösem Blut. Während Amazon etwa oder auch Mubi und viele andere Bewerber, die es gibt, während die ihre Filme ja auch vorher im Kino zeigen, sogar manchmal Serien auf bestimmten Festivals oder dann werden die ersten Serienfolgen im Kino gezeigt, bevor die Serie dann weiterzusehen ist. Während die das so machen, macht Netflix im großen Ganzen, versuchen die hinter verschlossenen Türen ihre Filme zu zeigen. Das heißt, man muss ein Abonnement abschließen. Es gibt einzelne Beispiele andererseits, die dann so ein bisschen als Trojaner amerikanische Pferde und Werbemaßnahmen natürlich doch ins Kino kommen, auch weiter da laufen, obwohl sie auf Netflix zu sehen sind. Da ist zum Beispiel zu nennen der neue Film von Martin Scorsese, The Irishman, wurde mit großer Spannung erwartet, klarerweise, und ist ein ganz toller Film und ein Film, den man unbedingt im Kino sehen muss. Jeder weiß, was Scorsese für Filme macht, dass man die im Kino sehen muss. Auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise auch sagen, in den USA, sogar in den USA, hat keiner diesen Film finanziert. Und deswegen ist er zu Netflix gegangen. Nicht, weil er das unbedingt wollte, sondern weil er nur da das Geld bekommen hat, das dieser Film gekostet hat. Und das sind dann wieder Dinge, das spricht sehr für Netflix, dass da offensichtlich auch Erzählweisen möglich sind, die im normalen Kino zunehmend unmöglich werden. Denn was man sagen muss, als zweite Entwicklung des vergangenen Jahres und auch ein bisschen des Jahrzehnts, was ja jetzt auch zu Ende geht, die Formatierung nimmt zu. Das heißt, Filme werden immer stärker nach ganz bestimmten Strickmustern gemacht. Es gibt viel weniger Filme, die richtig ungewöhnlich sind, die richtig neu sind oder die so die Grenzen dieser verschiedenen Genres und Strickmuster überschreiten und irgendwas verbinden. Ich habe vorhin gesagt, Mein Ende, dein Anfang ist ein Liebesthriller. Das sind schon eigentlich zwei Genres. Es gibt den Liebesfilm und es gibt den Thriller. Und dass das zusammengeht, ist schon extrem ungewöhnlich und das gibt es immer weniger im Kino.
Und wenn es das dann aber gibt, dann hat so ein Film offenbar auch Erfolg. Parasite aus Südkorea wäre ein Beispiel. Der lässt sich ja auch nicht so einfach einem Genre zurechnen. Und war Erstsieger in Cannes und jetzt ist Parasite auch im Rennen um den sogenannten Auslands-Oscar. Ob er den dann auch kriegt, das erfahren wir nächstes Jahr. Und das war jetzt aber erst einmal unser Jahresrückblick auf die Filmwelt 2019 mit Rüdiger Suchsland.